Sollten Sie in Vereinen aktiv sein, kennen Sie das vielleicht. Es gibt eine Weihnachtsfeier, vielleicht eine Neujahresfeier und es wird auf das vergangene Jahr zurückgeschaut. Und worum geht es dabei? Was haben wir geschafft? Was hätte besser laufen müssen? Und was ist das Fazit des Ganzen? Und damit ein Ausblick auf das kommende Jahr oder das gerade begonnene Jahr. Also wie geht's weiter? Wie war es? Wie soll es weitergehen? Was sollten wir weitermachen? Und wo müssen wir dran arbeiten? Ganz ähnlich verhält sich das in Firmen. Da geht es vor allem darum, wo haben wir Plus gemacht, wo haben wir Minus gemacht und unterm Strich, was ist übrig geblieben? Bilanzzeit. Und vielleicht wird auch mancher von Ihnen Silvester oder diese Zeit rings um den Jahreswechsel für die persönliche Bilanz nutzen. Wie war das letzte Jahr? Wie war Ihr persönliches letztes Jahr? Was gab es für Höhen? Sozusagen die Plusseite. Höhepunkte, Freuden. Wo haben Sie persönlich Gewinn gemacht? Freudenzeiten, die mit in Ihre Biografie geschrieben werden. Und was aus dem letzten Jahr steht auf der anderen Seite? Es ist vielleicht nicht klar die Minusseite, aber die mit der Überschrift Leid, Probleme, Herausforderungen, Durststrecken. Was davon steht in Ihrer Biografie, in Ihrer ganz persönlichen, egal ob sie jemals aufgeschrieben wird oder nicht? Bilanzzeit. Und Bilanzen haben Folgen, sonst bräuchten wir sie nicht. Es geht immer um Positives und Negatives, Schweres und Leichtes, Plus und Minus und der Strich darunter, was ist das Fazit, was ist das Ergebnis, was wird doppelt unterstrichen? In unserem heutigen Predigttext geht es um Gottes Bilanz. Sie finden den Text auf Ihrem Gottesdienstzettel. Es ist der Psalm 14. Und wir werden uns diesen Psalm in drei Schritten betrachten. Das möchte ich Ihnen jetzt schon mal sagen, können Sie sich besser darauf einstellen. Wir werden uns die ersten vier Verse angucken in einem Block. Dann die Verse 5 und 6 in einem zweiten. Und den letzten Vers, Vers 7, zum Abschluss. Das wird unsere Struktur sein für die Predigt. Und so möchte ich unseren Text auch lesen, und zwar jetzt die ersten vier Verse. Psalm 14 ab Vers 1. Dem Vorsänger von David. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als äßen sie Brot? Den Herrn rufen sie nicht an. Und diese ersten vier Verse bilden erstmal die Bilanz Gottes. Gott schaut sich die ganze Menschheit an. Zugleich schaut er sich jeden Einzelnen an. Mancher von Ihnen wird sich vielleicht noch erinnern, aus der Schulzeit, es kam einmal im Jahr der Schularzt. Und alle mussten zum Schularzt, einer nach dem anderen. Alle wurden begutachtet, aber jeder einzeln. Und selbst wenn wir zu dritt zum Arzt mussten, er hat sich jeden Einzelnen angeguckt. Und hinterher stand man dann auf dem Flur oder im Klassenzimmer oder auf dem Pausenhof. Dann war die Frage, und? Und am liebsten wollte man natürlich sagen, alles in Ordnung, außer ich muss wohl mal zum Augenarzt, ich muss wohl zum Zahnarzt. Aber im Großen und Ganzen ist alles super. So lief es wahrscheinlich auch meistens. Und wir sehen, diese Diagnose, diese Bilanz sieht radikal anders aus. Wir schauen noch einmal auf den ersten Vers. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. der Narr oder Tor, je nach Übersetzung, steht ja eigentlich nicht in Einzahl, sondern die Narren. Und Narren, das sind nicht die, die keine Bildung bekommen haben. Narren oder Toren, da geht es nicht um Unwissenheit, es geht nicht um intellektuelle Hierarchie. Also jemand, der nicht genug gelernt hat. Jemand, der noch nicht das Richtige gehört hat. Narren oder Toren sind hier Leute bezeichnet, die Wahrheit kennen, aber ablehnen. Die Wahrheit kennen, aber sie nicht haben wollen. Das Wort, was hier steht, bedeutet auch saftlos oder welk. Also wie verwelkte Pflanzen, kraftlose Pflanzen, wo kein Wasser mehr drin ist, die trocken sind, die dröge sind. Dieses Wort beschreibt Narr oder Tor. Also der Narr oder die Narren spricht in seinem Herzen. Und hier sehen wir, Gott beginnt hier mit der Innenansicht. Wir neigen oft dazu, bei einer Diagnose, bei einer Bilanz, auf die äußeren Sachen zu schauen. Also was sind die Symptome? Und dann tasten wir uns näher ran. Was ist das eigentliche Problem? Wir sehen hier, Gott geht genau andersrum vor. Die Innenansicht oder der Kern des Problems ist auch der Anfang von Gottes Bilanz oder Diagnose. Er sagt, der Narr spricht in seinem Herzen. Mit Herz ist nicht dieser Muskel hier gemeint, sondern die Bibel meint mit dem Herzen die Seele oder das Wesen, der Ort der Entscheidung im Menschen. Also das, was über biochemische Prozesse hinausgeht. Das, was den Menschen ausmacht. Also Gott beginnt seine Bilanz beim Ursprung unseres Handelns. Und der Narr, also der Saftlose, der Welke, spricht in seinem Herzen, also in seiner Seele, in sich drinne: Es gibt keinen Gott. Und diese Verse sind 3000 Jahre alt. Wir sehen, wie wenig Neues Atheismus zu bieten hat. Er spricht, es gibt keinen Gott. Das heißt nicht, dass er nichts von Gott gehört hat. Das heißt nicht, dass er aus einem unreligiösen Umfeld kommt, der Narr, der das sagt. Aber er lehnt Gott als Gott ab. Darum geht es hier. Also er könnte damit leben, dass es irgendeinen Gott gibt, der sein persönlicher Helfer ist, wenn er ihn gerade gebrauchen kann. Den er aber ansonsten wieder zur Seite schieben kann. Aber er will nicht Gott als Gott. Darum geht es. Und die das in ihrem Herzen sagen, egal in was für einem religiösen Umfeld sie sich bewegen oder unreligiösen Umfeld, egal wie viel oder wenig Bildung sie bekommen haben, die Folgen sind, so Gottes Bilanz, sie handeln verderblich und abscheuliches ihr Tun. Verderblich bedeutet auch so viel wie zerstörerisch oder vernichtend. Also das Handeln, was daraus resultiert, vernichtet und zerstört und abscheulich, das Wort kann auch bedeuten, sie begehen Gräuel oder Gräuliches, Schreckliches tun sie. Wir brauchen uns nur die letzten 100 bis 150 Jahre westlicher Geschichte betrachten. Und da erkennen wir, wie wahr es ist. In den letzten 100, 150 Jahren wurde uns genau das sehr vor Augen gestellt. Wenn wir auf die großen Diktaturen, die großen Ideologien, die großen Weltanschauungen der letzten 100 bis 150 Jahre schauen und was sie gebracht haben, da sehen wir, sie hatten alle das Dogma, es gibt keinen Gott. In der DDR, bekannt geworden, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Im Rest der Sowjetunion wurden Christen sehr aggressiv bekämpft, sehr aggressiv verfolgt. Bis heute in den kommunistischen Restländern, die noch übrig sind. Es gibt keinen Gott. Und wer etwas anderes behauptet, lebt gefährlich. Was sind die Folgen dessen? Nochmal, sie handeln verderblich und abscheuliches ihr Tun. Sie zerstören und vernichten und begehen Gräuel. Und genau das haben wir erlebt. In den braunen und roten Diktaturen wurde zerstört, wurde vernichtet, Menschen wurden vernichtet. Es wurden grässliche, gräuliche Dinge begangen, die bis heute nicht zu Ende aufgearbeitet sind von so manchen Regimen. Also wir sehen, wie praktisch das ist, was Gott uns hier vor Augen stellt. Es ist nichts Abstraktes. Und zugleich, noch einmal, diese Zeilen sind 3000 Jahre alt. Es ist keine Zusammenfassung dessen, was in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten passiert ist. Es ist eine zeitlose Wahrheit. Und der Vers schließt mit, da ist keiner, der Gutes tut. Es gibt keine Ausnahme. Gott sagt hier, es gibt keine Ausnahme. Alle sind so. Und wenn wir ehrlich sind, zumindest im ersten Moment befremdet uns das etwas. Keiner, der Gutes tut. Auf der ganzen Welt. Wie viele nette oder freundliche Menschen kennen wir? Und vielleicht ziehen wir uns sogar selber dazu. Und Gott sagt, alle handeln verderblich und abscheulich. Und keiner, der Gutes tut. Im zweiten Vers sehen wir, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Gott prüft also nochmal die ganze Menschheit, wie wir es eben schon in dem Beispiel gesehen haben. Er prüft alle und guckt sich aber jeden Einzelnen dabei nochmal an. Obwohl er das Wesen des Menschen genau kennt, schaut er sich jeden ganz genau an. Es gibt keine Sammelabfertigung. Es gibt keine Sippenhaft. Gott prüft jeden Einzelnen. Und was sucht Gott? Gott sucht die Ausnahme. Einen Verständigen, jemand mit Einsicht. Und einen, der nach Gott fragt. Das hängt beides miteinander zusammen. Vor Gott ist derjenige verständig, der nach ihm fragt, der nach Gott sucht, der sich an Gott wendet. Damit sehen wir wiederum, was ist der menschliche Normalfall? Unverständlich, uneinsichtig und der Mensch will von Gott nichts wissen. Das ist der Normalfall, das ist nicht der Ausnahmefall. Und da stellt sich für uns die Frage, verstehe ich Gott als Gott? Also will ich ihn wirklich als Gott verstehen? Ehre ich Gott als Gott? Achte ich Gott als Gott? Folge ich Gott als Gott? Akzeptiere ich Gott als Gott? Und wir können diese Liste jetzt noch weiterführen. Sind wir wirklich verständig? Nochmal, was bedeutet verständig sein? Ein, der nach Gott fragt und nicht nach dem Gott, den wir uns gestalten in unseren Gedanken oder in unseren Gefühlen oder in unserem Baukasten, sondern so, wie er sich selbst uns vorstellt. Wollen wir den haben? Und nehmen wir ihn wirklich an? Das würde bedeuten, dass wir Einsicht haben. Und Gott sagt aber schon im nächsten Vers, sie sind alle abgewichen. Wieder diese niederschmetternde Bilanz. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut. Auch nicht einen einzigen. Noch einmal die Wiederholung aus Vers 1. Alle sind abgewichen, keinen, der Gutes tut, nicht einen einzigen. Gott besieht jeden Einzelnen, aber es gibt keinen, der Gutes tut. Und nochmal hinterhergesetzt, wird nochmal dick unterstrichen mit dem letzten Nachsatz, nicht einen einzigen. Und da fragen wir uns zuerst, tun denn Leute, die Gott nicht als Gott ehren und anbeten, tun denen nichts Gutes? Wenn wir uns angucken, wie viele Menschen sich um andere sorgen, sich für andere einsetzen, anderen in der Not beistehen. Ist das nichts Gutes? Wir sehen, ohne Gott ist letztlich alles Zielverfehlung. Ohne Gott ist alles Zielverfehlung. Alles Handeln, egal wie gut es auch wirkt, wie gut es sich für uns anfühlt, wie es für andere sichtbar wird, trägt den Virus der Selbstsüchtigkeit nach sich. Und das Herausfordernde ist, dass wir keine Grauzone dort haben. Entweder unser Handeln ist von Selbstsucht bestimmt, und das kann auch soziales Handeln sein. Wir können völlig selbstsüchtig etwas für andere tun, weil wir darauf hoffen, dass wir belohnt werden dafür, dass wir Anerkennung bekommen, dass wir aufsteigen, dass wir einen guten Ruf bekommen. Wenn es nicht die richtige Zielrichtung hat. Weil wir drehen uns letztlich immer um uns selber und betrügen uns selber. Und es ist interessant, wie das hier in diesem Vers formuliert ist. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Abweichen bedeutet, ich habe einen guten Weg verlassen. Ich habe den richtigen Weg verlassen. Ich habe die Richtung geändert in schlechter Art und Weise. Verdorben bedeutet, etwas Gutes ist schlecht geworden. Abweichen und verderben, das sind aktive Dinge. Aufgrund unseres Herzens rebellieren wir schon von klein an. Noch bevor wir unseren Willen formulieren können, wissen wir ihn durchzudrücken. Und wenn wir uns ganz kleine Kinder beschauen, die uns noch nicht sagen können, die noch nicht mit uns diskutieren können, die nicht weglaufen können, wenn sie anders wollen, die wissen, mit ihrem Schreien ihren Willen zu bekommen. Und das ist in diesem Alter sogar überlebenswichtig. Und wenn wir uns die Entwicklung von einem Kind mal so besehen, ich denke, an Kindern können wir das sehr, sehr schön sehen, weil sie uns auch so nahe sind natürlich. Wie Kinder darin wachsen, ihren Willen durchzusetzen. Persönliche Vorteile für sich rauszuholen. Wie sie vom Schreien dazu kommen, Dinge einfach zu machen, weil sie inzwischen laufen können, ihre Stimme etwas gezielter einsetzen können, bis sie dann irgendwann mit uns ausdiskutieren können, mit Argumenten rebellieren können. Wir sehen, von Kindheit an ist dieses Abweichen und Verderben im Menschen. Es macht den Menschen geradezu aus, so wie wir ihn kennen. Und im Vers 4 lesen wir dann, haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Den Herrn rufen sie nicht an. Die Übeltäter, die Gottes Volk verschlingen. Der Hass gegen Gottes Leute ist immer eigentlich Hass gegen Gott selber. Wir können uns zum Beispiel fragen, warum wird Gottes Volk bis heute gehasst? Dieses winzig kleine Volk dort im Nahen Osten, ich würde meinen, völlig, völlig unbedeutend eigentlich, dass es überhaupt irgendjemand schert, aber jeden Tag präsent in den Medien, jeden Tag. Von, vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, nur ein Beispiel dafür. Habe ich hier eine Auflistung von über 220 Resolutionen gegen Israel. Dieses kleine Volk, dieses kleine Land. Riesiger Hass dagegen, riesige Kritik. Warum? Weil es Gottes Volk ist. Sie können sich viele, viele andere Krisenregionen dieser Erde anschauen, die niemals in Nachrichten auftauchen, die niemals Resolutionen vom UN-Sicherheitsrat bekommen, wo es keine Boykottaufrufe in Europa gibt und so weiter. Es ist Gottes Volk. Und warum werden bekennende Christen verfolgt? In islamischen Staaten, in kommunistischen Staaten. Sie wurden von den Nazis verfolgt. Von der politisch korrekten Neuen Linken werden sie verfolgt. Warum? Sie sind so harmlos. Christen sind nicht gewalttätig, sonst verlassen sie den Boden ihres Glaubens. Christen wollen nicht aufwiegeln. Christen wollen keine Revolutionen anzetteln. Warum werden sie so verfolgt? Weil sie Gottesleute sind. Also, warum haben denn die Übeltäter keine Einsicht? Wird gefragt. Sie haben keine Einsicht, sie haben keine Weisheit, sie haben keine Gottesfurcht. Und Gott, der nur ein Gebet entfernt ist, den wollen sie nicht anrufen. Diese Verbindung wollen sie nicht. Und Jesus selbst sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also diese Erkenntnis, wir fassen mal einmal zusammen, Verse 1 bis 4, die uns vor allem sagen, alle Menschen neigen nicht nur zum Bösen, sondern wollen das Böse. Und es gibt keinen, der anders handelt. Das ist erstmal die Zusammenfassung dieser ersten 4 Verse. Und das ist das, was das biblische Menschenbild ausmacht. Eine so radikale Diagnose, eine so radikale Bilanz werden Sie nirgendwo finden. Bei keinem Philosophen, bei keiner Religion. Sie werden überall sehen, der Mensch hat ein Problem. Der Mensch hat einen ganz guten Kern, aber er ist beschädigt. Er ist verletzt. Und die Bibel sagt, nein, er hat einen bösen Kern. Und Jesus sagt das auch nochmal selber. Er spricht über das menschliche Herz und sagt, das menschliche Herz ist die Quelle allen Bösen. Und wenn wir das erkennen und das wirklich auch annehmen wollen, das hat Folgen. Das hat Folgen für uns selber, das hat Folgen für unsere Familie, zum Beispiel auch, wie wir unsere Kinder erziehen. Erwarten wir, dass unsere Kinder Gutes tun, dass das normal ist? Oder erkennen wir das böse Herz und wundern uns nicht darüber, wenn sie nicht gehorsam sind, wenn sie eigenwillig sind, dann wundern wir uns nicht mehr, wenn wir es angenommen haben. Aber es hat auch auf viele, viele andere Lebensbereiche große Auswirkungen. Wie wir miteinander umgehen, was wir erwarten, was uns begegnet von anderen Menschen. Und auch unsere politischen Ansichten haben damit zu tun. Glaube ich an einen guten Menschen und ein gutes Herz im Menschen oder nicht? Also wir sehen, Gottes Bilanz ist niederschmetternd erstmal. Er sagt, es gibt ja keinen. Und wäre das Ganze eine Firma, eine Corporation, muss man sagen, das Projekt sollte man beenden. Das ist ein Minusprojekt, eindeutig nur ein Minusprojekt. Aber Gott hat das nicht getan, das wissen wir. Und es geht ja auch weiter. In Vers 5 sehen wir, dann erschrecken sie, also die Narren, dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Sie erschrecken furchtbar, man könnte auch übersetzen, da erschaudern sie schaudernd. Oder da überfällt sie schrecklicher Schrecken. Also eine krasse Zuspitzung. Das kalte Grauen überfällt sie. Wen? Die Gottesleute bedrängen. Sie, die sonst mächtig sind, die Gottes Leute verfolgen, verachten, vernichten, lächerlich machen, diese ganze Bandbreite. Ich könnte sagen, der natürliche Mensch, der gegen Gottes Leute agiert und handelt und denkt und Stimmung macht. Warum? Weil Gott bei den Gerechten ist. Und stopp! Ist Ihnen das aufgefallen? Auf einmal dieser Wechsel? Gott ist beim Geschlecht der Gerechten. Wir haben doch gerade diese Bilanz gehört. Es kann gar keine Gerechten geben. Wo kommen denn jetzt diese Gerechten auf einmal her? Es sind alle abgewichen. Alle handeln abscheulich. Wo kommen die Gerechten her? Wie kann es Gerechte geben? Und das ist das, was wir zum Ende unseres Lesungstexts vorhin gelesen haben. Wenn der ganze natürliche Mensch völlig verdorben ist, völlig zerrottet ist, zerrüttet und verrottet ist, dann ist das, was wir in Römer 3 lesen, die einzig mögliche Alternative, der einzig mögliche Ausweg, dass es Gerechte geben kann. Ich lese noch einmal Römer 3, 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also es gibt Gerechte. Und zugleich sehen wir, das sind keine besseren Menschen. Das sind nicht die besonders freundlichen und höflichen, die dadurch gerechtfertigt worden sind. Der Unterschied zwischen den Gerechten und Ungerechten ist nicht, dass sich die Gerechten irgendetwas hätten erarbeiten können. Es gibt nicht die A- und B-Ware unter den Menschen. Sie sind ohne Verdienst gerechtfertigt. Wodurch? Durch die Gnade Gottes. Wie kann das sein? Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns selbstbewusst machen und auch wenn wir mit unseren Zeitgenossen im Gespräch sind. Der Glaube an Jesus Christus bedeutet nicht, dass wir durch gute Taten irgendetwas dazu beitragen können, dass wir etwas besser sind als der Rest der Menschheit, der völlig verrottet ist. Ohne Verdienst sind die Gläubigen gerechtfertigt. Sie haben nicht weniger Böses getan als die anderen. Sie haben nicht mehr Gutes getan. Sie waren nicht weniger selbstsüchtig. Ganz ohne Verdienst. Es geht uns vielleicht flott von der Zunge, aber machen wir uns das noch einmal bewusst. Die Menschheit ist ein Geschlecht von, wie Jesus über das menschliche Herz sagt, von Mördern und Unzüchtigen, von Betrügern, von Neidischen. Wir könnten diese Negativaufzählung lange fortführen. Das ist das Menschengeschlecht. Die sagen, es gibt keinen Gott, die verderblich handeln, die abscheulich sind in ihrem Tun und so weiter. Und ohne Verdienst gibt es eine Rechtfertigung aus Gnade durch Jesus Christus. Dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Und jetzt verstehen wir diese Gegenüberstellung. Also die Gottesleute verfolgen, verleugnen, verlachen und vernichten wollen, die erschrecken furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Der Gottlose, der den Gläubigen erkennt als Gläubigen, erkennt etwas von Gott. Er kennt nicht Gott. Gott ist nicht in dem Sinne in ihm. Sagen könnte, so ist Gott. Aber er kennt, ob er sich eingestehen mag oder nicht, dass Gott mit ihm ist. Ein Mensch, der Beziehung mit Gott hat, der in einer lebendigen Beziehung mit Gott lebt, schockiert mitunter den Gottlosen. Damit ist nicht das Schockieren gemeint durch Provokation oder durch schlechtes Benehmen. Ganz im Gegenteil. Denn der Gottlose wird mit seinem Stand konfrontiert. Er wird mit seiner Sünde konfrontiert. Durch denjenigen, durch seinen Zeitgenossen, der mit Gott lebt, der eine Beziehung mit ihm hat, der völlig unverdient in diese Beziehung gekommen ist. Aber das hält dem Gottlosen dem Spiegel vor. Ist doch einerseits genauso ein Mensch wie ich und andererseits ist da etwas Entscheidendes anders. Wenn wir zeugnishaft leben, wenn wir als Bekenner leben, wenn wir wirklich als Zeugen Christi leben, dann schockiert das unsere Umwelt. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn das so ist. Manchmal führt das ein Zeitgenossen mit auf den Weg der Erkenntnis. Auch wieder nicht unser Verdienst. Und trotzdem unsere Aufgabe. Manchmal führt das ein Zeitgenossen auf den Weg zur Erkenntnis. Meist aber führt das zur Ablehnung. Wenn unsere Zeitgenossen uns als Zeugen Christi erkennen, als Kinder Gottes erkennen, dann führt das meist eher zur Ablehnung. Aber manchmal auch auf den Weg zur Erkenntnis. Und nun werden eben diese gefragt, wollt ihr das Vorhaben des Elenden zu Schanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Also wollt ihr das Vorhaben von Gottes Leuten zu Schanden machen, obwohl die Zuflucht von ihnen bei Gott ist? Wir sehen, wir stehen unter Gottes persönlichem Schutz. Und zugleich wird der schlichte Glaube verspottet, lächerlich gemacht. Und die Torheit der Predigt wird verlacht. 1. Korinther, können wir das lesen, 1,18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wir sehen das heute bis weit in Kreise hinein, die sich als christlich verstehen und sich auch so benennen, dass Predigt unwichtig wird. Dass wir andere Formen brauchen, um etwas von Gott zu vermitteln. Zugleich sagt Gott aber ganz klar, woher der Glaube kommt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und wir können, denke ich, gut nachvollziehen, dass wie in unserer heutigen Zeit die Predigt ganz besonders als Torheit dargestellt wird. Also als Mittel des Wirken Gottes durch menschliche Werkzeuge. Was soll ein paar geredete Worte irgendjemand verändern? Wir brauchen ein großes Programm. Wir brauchen eine große Show. Wir brauchen dies, das, jenes. Wir brauchen neue Methoden. Auch der schlichte Glaube reicht nicht mehr aus. Wir brauchen Jesus und ein bisschen Meditation. Wir brauchen Jesus und mystische Erfahrung. Wir brauchen Jesus und wir könnten jetzt vieles einsetzen. Aber Gott sagt, das Vorhaben des Elenden kann nicht zuschanden gemacht werden, denn der Herr ist seine Zuflucht. Egal wie lächerlich das Ganze gemacht wird, was eine lebendige Gottesbeziehung ausmacht, einen Dienst für den Höchsten ausmacht, egal, der Herr aller Dinge, der Schöpfer des Universums, erbarmt sich über die Seinen. Er behütet sie. Wir können das lesen in Psalm 91. Ich lese einmal die ersten 4 Verse. Drücken das so wunderbar aus. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Gott behütet die Seinen. Wir haben gesehen, nach dieser vernichteten Bilanz, nach dieser totalen Diagnose, sehen wir zugleich, Gott ist mit den Seinen. Entgegen aller menschlichen Wahrscheinlichkeit. Sie sind gering, es ist ein kleines Häufchen, das können wir uns heute ja besonders gut vorstellen. Aber Gott ist mit den Seinen. Und so kommen wir zu unserem letzten Vers, zu Vers 7. Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Und dieser ungefähr 3000 Jahre alte Psalm ist eine Vorausschau, eine Vorschau. aus dem verachteten Volk Israel, aus diesem kleinen Häufchen, die immer Probleme haben, die immer verfolgt wurden, die immer viele Feinde um sich herum hatten und auch haben, kommt der Messias. Wir haben das in der letzten Predigt gehört über die Geschlechtsregister. Der Retter der Welt kommt tatsächlich aus diesem kleinen Volk, aus diesem unwahrscheinlichen Volk. Israels Rettung, und zwar aus der äußerlichen Bedrängnis, ist das eine, was so offensichtlich vor Augen steht, was bis heute anhält. Aber noch viel wichtiger, aus der geistlichen Verlorenheit wird passieren mit dem zweiten Kommen Jesu. Das, woran wir Weihnachten erinnert werden, dass wir bereit sein sollen für dieses zweite Kommen. Aber schon heute können Narren und Tore, Abgewichene und Verdorbene, Juden wie Griechen, wie Hannoveraner, Gottes Kinder werden. Und dieses Heil, diese Rettung ist aus Israel gekommen. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Gott, der so absolut ehrlich und umfassend uns die Diagnose gibt und uns so deutlich wieder gegenüberstellt, die unverdient Gerechtfertigten und die Gottlosen. Er macht die Tür ganz weit auf. Und das ändert nicht nur unsere Jahresbilanz. Dieser Wechsel vom Narren zum Geschlecht der Gerechten ändert unsere ganze Biografie, und zwar nach vorne hin, in die Ewigkeit. Wenn wir jetzt zusammensitzen und uns Gedanken machen über 2015, hat das Auswirkungen auf die Zukunft. Was werden wir anders machen? Was werden wir beibehalten? Was werden wir verändern? Wo wollen wir hin? Was haben wir für Ziele? Was haben wir für gute Vorsätze? Wir nehmen uns zumindest vor, dass es die Zukunft ändert. Aber wenn Gott es schenkt, dass wir von Narren zu Gerechten werden, das ändert die Zukunft garantiert in eine eindeutige Richtung. Und zwar absolut entgegengesetzt zu unserem bisherigen Weg. Von Abweichlern zu Gotteskindern. Von Verdammten zu Geretteten. Und das wünsche ich uns, dass wir dazu Amen sagen können. Und ich wünsche, dass wir als Gottes Zeugen ein Segen sein können, hier in Hannover und an die Orte, wo Gott uns gestellt hat, dass wir Menschen diese radikale Bilanz weitergeben können, die jeden unserer Zeitgenossen betrifft, jeden unserer Mitmenschen, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserem Arbeitsplatz, in unserem Wohnheim, in unserer Schule, in unserem Studium. Jeden Einzelnen betrifft genau diese Bilanz. Und wenn wir unseren Zeitgenossen sagen wollen, Gott ist Liebe oder Jesus liebt dich oder Jesus rettet, dann ist das richtig. Aber es ist wichtig, dass wir ihnen mitteilen, warum das so ein großes Wunder ist. Dass wir ihnen mitteilen, dass es nicht um Optimierung geht, sondern dass wir ein völlig neues Herz brauchen, um in eine neue Zukunft zu gehen. Lass mich noch einmal beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du so absolut ehrlich mit uns bist. Dass du uns so klar sagst, wo wir ohne dich stehen, Herr. Und dass du uns zugleich auch klar machst, dass wenn wir ein neues Leben von dir bekommen haben, dass wir uns nichts verdient haben, dass wir nicht die besseren Menschen waren, aber dass wir jetzt besser dran sind. Und Herr, bitte lass uns das bezeugen und verkünden. Wie du auf die Menschen siehst und dass das nicht relativ ist, dass es nicht subjektiv ist und dass keiner an dieser Bilanz vorbeikommt, dass jeder Mensch vor dir einmal stehen wird. Herr, wir bitten dich für all die, die wir anvertraut bekommen haben in unserem Umfeld ganz besonders. Herr, schenk doch solche Verwandlungen noch ganz zahlreich von Narren, von Abweichlern zu Gerechten. Herr, du kannst es machen. Und bitte geht mit uns in diesen Abend und in diese Nacht, Herr. Und lass uns auch heute ein Segen sein für unsere Mitmenschen durch die Kraft, die du schenkst. Amen.